Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 44. Decoding Brands, eure Marken-News der Woche entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Decoding Brands. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und natürlich habe ich ein paar schöne Themen für euch vorbereitet und vor allen Dingen entschlüsselt, erklärt und eingeordnet. Und zwar ist die heutige Punchline der heutigen Folge 5 heiße Markenkampagnen und was wir daraus lernen können. Von daher, genug geredet, los geht's. Und wir starten mit einer meiner Lieblingskategorien, die auch mal wieder dabei ist.
Neues von Mediamarkt.
Und für diejenigen, die neu zuschalten, und das sind ja einige, muss ich immer wieder erklären, warum habe ich eigentlich Mediamarkt hier so als eine ja, spezifische Kategorie bei mir dabei? Einfach weil Mediamarkt natürlich erstmal viel Marketing macht und auch sehr viel Markenführung betreibt dort draußen. Aber auch, weil sie eigentlich, als ich hier angefangen habe, vor, ich glaube, fast 6 Jahren mit dem Podcast, eigentlich so ein bisschen dafür standen, dass es alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, schwierig, erratisch war, so ein bisschen auch teilweise aus Markenführungsgesichtspunkten auch sehr fragwürdig war. Aber witzigerweise Mediamarkt seit einigen Jahren das Ganze ziemlich stark gedreht hat und aus so einer, ja, ich sag mal, eher lustig gemeinten Kategorie, wo ich Mediamarkt auch eher auf die Schippe genommen habe, ist jetzt inzwischen eine Kategorie geworden, wo ich Mediamarkt durchaus feiern darf und auch muss, weil sie haben mal wieder eine sehr gute Idee, die sie präsentiert haben. Und zwar geht natürlich jetzt so in diesem Bereich der Elektronik und des E-Commerce und so weiter, geht natürlich jetzt wie in natürlich allen Bereichen des Handels natürlich das Thema Black Week, Black November, Black Friday, also ich weiß nicht, irgendwann haben wir Black Quarter 4 wahrscheinlich auch dabei, also das was aufs ganze Quartal beziehen, weil natürlich wirft so das Thema Black Week oder Black Friday, wie gesagt, so seine Schatten jetzt voraus. Und genau das nutzt natürlich Mediamarkt auch. Das müssen sie natürlich auch als eine Marke nutzen. Das Interessante ist aber, wie ich finde, wie sie das Ganze drehen. Weil natürlich ist die Black Friday Week etc. ist natürlich bekannt dafür, dass es Rabattschlachten gibt, dass die Preise extrem reduziert sind etc. Aber genau darauf bezieht sich Mediamarkt in seiner Einführungskampagne für den Black November jetzt eben nicht direkt, sondern sie gehen eher wieder auf das Thema Servicevorteile drauf. Und das ist ja genau das, was Mediamarkt seit einigen Jahren in seiner Strategie ganz groß hat, nämlich dass sie sagen, es geht um das Shopping Experience, weil da schlagen wir natürlich Amazon und Co. halt einfach, weil wir haben halt unsere Filialen und genau das ist unser Differenzierungspoint. Ist natürlich ganz, ganz einfach, aber genau darauf muss man natürlich immer wieder abzielen und vor allen Dingen das positive Vorurteil bei den Menschen dort draußen kreieren, dass eben klar ist, ihr habt bei uns eben diese Experience und diese Experience ist im Optimalfall auch richtig gut. Und das ist, wie gesagt, die große Strategie von Mediamarkt in den letzten Jahren. Und deswegen nutzen sie genau dieses Thema für die Einführungskampagne für den Black November. Und wie machen sie das jetzt? Indem sie ganz witzigerweise so eine Art Rap-Song gemacht haben. Das ist ja auch immer so ein bisschen Gefahr dabei, dass jetzt das Ganze cringe wird. Ist es in dem Fall nicht. Das ist so ein ganz gut produzierter Song, jetzt auch nicht mit irgendeinem großen Writer oder sonst was dahinter oder mit dem großen Interpreten, wie ich es zumindest jetzt wahrgenommen habe, sondern es ist einfach so ein Rap-Song, der tatsächlich auch so ein kleiner Angriff auf die ganzen anderen Elektronikhändler da draußen ist, die natürlich vornehmlich online unterwegs sind. Und zwar wird da immer so eine Frage, so eine rhetorische Frage sozusagen gestellt und dann gibt es immer jemanden, der No sagt, eben auf so eine typische Rap-Stimme. Kann ich nicht besser erklären, müsst ihr euch halt selber anschauen. Aber auf jeden Fall sagt dann immer jemand No, weil genau das kriegt man halt nicht. Also Beispiel irgendwie 90 Tage Rückgabegarantie oder Service und so weiter, Austauschmöglichkeiten, halt all das, was man so bei Mediamarkt im Service bekommt. Da sagt, wie gesagt, diese Rap-Stimme dann immer No und bei Mediamarkt sagt man dann immer Yo. Der Clou, der zweite Clou an diesem Thema ist übrigens auch, dass die Leute, die in dem Spot vorkommen, tatsächlich eigene Mediamarkt-Mitarbeiter sind. Und das ist ja auch etwas, was Mediamarkt seit einigen Monaten sehr stark integriert hat in seine Kampagnen, eben nicht mehr auf Schauspielerinnen und Schauspieler zu setzen, sondern eigene Mitarbeitende zu zeigen, was natürlich die Authentizität nach außen nochmal deutlicher macht. Also das erkennt man im Optimalfall schon so ein bisschen. Aber natürlich auch nach innen so ein bisschen diese, ich sag mal, Strahlkraft des Shopping-Erlebnisses und dieser Fokussierung auch nochmal deutlich macht. Weil man braucht natürlich die Mitarbeitenden dafür, damit dieses Thema Shopping-Experience halt auch wirklich aufgeht. Und aus dem No sagen, dieser Rap-Stimme, wie ich es vorhin beschrieben habe, wird dann natürlich dann der Black November und Mediamarkt sagt dann halt immer sozusagen als Gegenentwurf zu No immer wieder yo, 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 das heißt, all das kriegst du dahinter. Und der dritte Clou von der Mediamarkt-Kampagne ist aber natürlich, weil das ist natürlich jetzt Brandbuilding at its best sozusagen, oder beziehungsweise eine deutliche Brandbuilding-Kampagne, also wieder den Leuten, wie gesagt, das Vorurteil aufbauen. Wir sind der Service-Weltmeister, wir sind vielleicht nicht überall bei den Preisen so stark dabei, aber wir kommen halt über dieses Thema Experience Champion. Und der Clou dahinter ist, dass sie das Ganze aber natürlich dann über den ganzen Monat auch verteilt über unterschiedlichste Kanäle bespielen. Das heißt, Mediamarkt zeigt hier eben auch, wie du eine Kampagne über unterschiedlichste Kanäle halt einfach verteilst. Weil natürlich kannst du dieses Thema Shopping, Experience und Service Champion, das kannst du natürlich jetzt nicht über nur eine Kampagne spielen, sondern du musst natürlich dann auch, wenn es um Performance geht, also um Performance Marketing als Beispiel, wenn es um das Thema Social Media geht als Beispiel, also auf diesen Kanälen, da musst du natürlich dann auch über die typischen Abverkaufsmaßnahmen kommen. Das heißt, da musst du auch sicherlich in den Rabatt mit reingehen. Aber wenn diese beiden Punkte zusammenkommen, dann hast du natürlich eine sehr schöne Kampagne. Auf der einen Seite eine Brandbuilding-Kampagne und auf der anderen Seite eine, ich sag mal, rabattgetriebene, was völlig normal ist beim Black November oder Black Friday, Black Week etc., eine rabattgetriebene Performance-Kampagne, die natürlich ganz stark darauf abzielt, natürlich auch die entsprechenden Units zu verkaufen und da auch ein bisschen Absatz und Umsatz zu kreieren. Und dieses sozusagen Puzzeln und dieses schöne Verteilen der Media-Budgets über die einzelnen Kanäle ist halt einfach großes Marketing-Kino sozusagen. Aber wie gesagt, immer aus einer schönen Strategie abgeleitet und diese Strategie ist seit einigen Jahren bei Mediamarkt eben, wie gesagt, dieser Service-Champion zu sein. Und deswegen, wie gesagt, Mediamarkt so ein bisschen vielleicht einer meiner großen Lieblingsmarken neuerdings, wenn man sich das auch anschaut, wie sie die Strategie einfach unterschiedlichst dann auch bespielen und artikulieren. Und dann geht's weiter mit den ganzen Kampagnen in den Themen der Woche.
Die Marketing-Themen der Woche.
Dann komme ich zur zweiten Kampagne in dieser Woche und die kommt von IKEA. Und auch die wurde schon hinlänglich gefeiert, aber ich möchte sie natürlich auch nochmal betonen. Und worum geht es bei der Kampagne, die aktuell erstmal in Schweden startet? Und es ist eine groß angelegte Out-of-Home-Kampagne. Ich glaube, analog wie digital auch, ist aber auch gar nicht so wichtig. Aber bei der Out-of-Home-Kampagne, bei den Plakaten, siehst du eigentlich nicht viel von den Produkten von IKEA. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen ähnlich gelagerten Kampagnen und auch so dieser große Differenzierungspunkt, warum es auch so ein bisschen zu einer Diskussion, auch einer positiven Diskussion in unserer Welt geführt hat. Weil auf dem Plakat siehst du eben, wie gesagt, keine typischen Produkte, wie man es normalerweise von IKEA sehr gut kennt, sondern du siehst einen Moment im Leben der Konsumentinnen und Konsumenten. Zum Beispiel einen emotionalen Kuss. Also es gibt diese Plakatkampagne oder das Motiv, das heißt The Kiss. Da küssen sich zwei Menschen zum ersten Mal, mehr oder weniger, so wird es zumindest auch im Video dann dargestellt. Oder man sieht jemanden auf dem Bett liegen mit gebrochenem Bein als Beispiel. Oder man sieht ein Ultraschallbild von einem Baby. Und das sind alles so Bilder, die dann produziert werden auf dieser Kampagne. Und natürlich sieht man unten rechts natürlich das Logo von IKEA. Du siehst auch den Claim, wherever life goes. Und dann, und das ist auch ein kleiner Clou dahinter, siehst du immer das ein Preisschild, also mit der typischen IKEA-Hausschrift-Typo, siehst du sozusagen den Preis für ein Produkt, das für diese Lebenssituation relevant sein könnte. Also ich erkläre es nochmal. Nehmen wir mal das Ultraschallbild von dem Baby. Da siehst du dann einfach nur den Preis für ein Babybett, was man natürlich dann kaufen könnte bei IKEA als Beispiel. Und bei dem gebrochenen Bein geht es dann um etwas, glaube ich, so einen Service-Tray. Also das heißt eine Art, was man halt sich ans Bett legen kann, weil natürlich mit gebrochenem Bein wird man wahrscheinlich viel im Bett liegen und braucht dann halt ja so eine Art Tablett etc. Und bei den beiden, die sich küssen, sieht man dann die Werbung, also den Preis und den Namen von einem Doppelbett. Weil möglicherweise wird aus diesem ersten Kuss ja eine große Liebesbeziehung, die ja irgendwann auch in einem Doppelbett natürlich endet. Und der Clou an der Sache von dieser Kampagne ist eigentlich der folgende. Erstens, man sieht, IKEA kommt tatsächlich ohne Produktdarstellungen aus und macht natürlich auch eine große Brandbuilding-Kampagne, weil sie eben diesen Wherever Life Goes Claim, der seit einigen Jahren jetzt also lanciert wurde, dass sie die natürlich sehr schön aufladen, aber halt ohne jetzt irgendwie die Produkte darzustellen, sondern sie nutzen stattdessen, das ist der zweite Clou daran und das Learning daraus, sie nutzen eben diese typischen, sagt man, Momente, wo man an IKEA denken soll. Das heißt, es ist so eine Art Category Entry Point auf eine, ja, ich sag mal, etwas weiter entfernte Seite, wenn immer du irgendwas in dir im Leben widerfährt. Also egal, ob es eben Beinbruch ist, der erste Kuss, das erste Baby oder was auch immer halt da dazukommt, Umzug etc., sind ja die klassischen Category Entry Points für IKEA. Wenn immer du so einen Moment in deinem Leben hast, sollst du an IKEA denken und sollst natürlich in den Laden gehen. Das macht IKEA natürlich eh schon aus und das ist wahrscheinlich eh so eine ganz große Positionierung von denen. Aber es ist trotzdem nochmal sehr schön zu sehen, wie man Category Entry Points bauen kann, ohne das Produkt darzustellen, wenn man es natürlich als Marke grundsätzlich schon geschafft hat. Und das andere, was ich halt schön finde, ist, wie sie dieses Thema Wherever Life Goes, wie sie diesen Claim halt sehr schön inszenieren. Und ein weiterer Clou, ein weiteres Learning ist auch das Thema Distinctive Brand Assets, also Markenstilelemente, die hochspezifisch sind. Weil du siehst zwar auf dem Kampagnen-Set und den Motiven von IKEA, siehst du zwar die Produkte nicht, aber du siehst zwei interessante Punkte, nämlich die Preisindikation und den Namen der Produkte. Und dementsprechend erkennst du allein daran schon, dass du natürlich bei IKEA zu Hause bist. Auch, obwohl auch das Logo natürlich unten rechts da ist. Aber allein, glaube ich, an dem Bild und allein an dieser spezifischen Typo siehst du, es handelt sich um eine IKEA-Kampagne. Und das regt natürlich zum Nachdenken an. Das regt natürlich nochmal so ein bisschen subtil an. Ja, natürlich denke ich bei IKEA, wenn ich umziehe, Kind bekomme, mir das Bein gebrochen habe, etc., ein Doppelbett brauche. Und bei diesen ganzen Momenten denke ich eben automatisch an IKEA. Aber dieses Schöne, dass nur mit der Typo auskommt, ist natürlich ein absoluter, ich sag mal, Ritterschlag für die ganze Markenstilistik und für diese große Etablierung der Schrift von IKEA. Und es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig eben diese Konsistenz bei den Stilelementen ist, beim Design eben auch ist, damit du irgendwann mal vielleicht genau davon sozusagen zehren kannst und dir auch solch eine schöne Brandbuilding-Kampagne leisten kannst. Das sind also die Learnings von dieser sehr schönen IKEA-Kampagne. Dann kommen wir zur dritten Kampagne und die kommt von Lorenz. Lorenz ist ja bekannt für die Chips, ich glaube Funny Frisch und Chips Frisch oder wie auch immer die auch, wie auch immer diese ganzen Marken heißen, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall kommt eben von Lorenz Snacks eben eine neue Kampagne und zwar für ein neues Produkt, was der Nachfolger von den Chipsletten ist. Und zwar geht es um die neuen Crunch Chips Stackers. Durchaus irgendwie so ein kleiner Zungenbrecher auf jeden Fall. Aber wie ich schon gesagt habe, es ist eben der Nachfolger der Chipsletten. Die Chipsletten waren jetzt in den 90er, Anfang der 2000er ja durchaus ein bekanntes Produkt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, würde ich mal auf jeden Fall sagen, weil sie schon, wie sie selber übrigens auch sagen, so die Erfinder dieser Dose waren, wo du praktisch ja so Chips hintereinander gestapelt hast, also Stapelchips sozusagen. Diese Marke wurde natürlich dann glorreich von einer ausländischen internationalen Marke wie Pringles ersetzt und natürlich wurde dann Pringles so zum Synonym der Stapelchips und auch zu dieser Form, aus dem man eben seine Chips sozusagen raus ist auf eine entsprechende Art und Weise. Und Chipsletten wurde dann eben stark verdrängt, unter anderem aber auch, weil das wurde auch so im Zuge der Relaunches immer in den Magazinen auch beschrieben, weil Chipsletten irgendwann mal angefangen hat, auch so heimlich so ein bisschen Shrinkflation zu betreiben, nämlich die Füllmenge zu verändern, was anscheinend damals schon zu einem entsprechenden Aufschrei gehört hat, was zu so ein bisschen Skandaldiskussion geführt hat und was wahrscheinlich auch ein Grund war, warum die Marke ja stark an Strahlkraft, an Potenz und so ein bisschen auch an der Begehrlichkeit verloren hat. Und jetzt, wie gesagt, kommt eben Lorenz zurück mit einer neuen Marke, die wie gesagt der Nachfolger sein soll. Aber diese Marke heißt eben, und das ist auch interessant, Crunch Chips Stackers. Und die Idee dahinter ist natürlich, dass man die Crunch Chips, also die starke Marke Crunch Chips, jetzt eben dafür nutzt, um in eine, ich sag mal, alte, aber auch gleichzeitig neue Kategorie eben wieder reinzuwachsen, anstelle von Lorenz sozusagen, dass man sagt, ja, diese Chipsletten bringen wir eben zurück, aber eben unter einer neuen Marke, die aber stark aufgeladen ist und die wahrscheinlich noch im Chipsmarkt auch sehr, sehr stark ist. Also das ist schon mein erstes Learning, dass man die neue Marke eben aufzieht, aber sich sozusagen der Energie, die bei Crunch Chips vorhanden ist, sozusagen bedient und die versucht zu nutzen, um eben diese alte bzw. neue Kategorie wieder reinzuwachsen. Das zweite spannende Learning ist allerdings auch etwas, was man direkt auch diskutieren kann und auch diskutiert wurde, und zwar, wie Crunch Chip Stackers jetzt von Lorenz beworben werden. Und zwar gehen sie auf so einen kleinen Angriff von Pringles, indem man den Pringles-Mann, diesen gezeichneten, den kennt ihr wahrscheinlich auch aus den Videos, sozusagen, oder aus der gesamten Kampagne von Pringles natürlich, dass man den so ein bisschen schemenhaft darstellt und immer wieder zeigt, dass dieser Mr. Pringles sozusagen jetzt, ja, ich sag mal, zu einem Seitensprung verführt wird, nämlich jetzt heimlich dieses Stackers halt ist. Und da werden dann ganz viele Motive textlich wie auch visuell genutzt. Das heißt aber immer so ein bisschen unter Zuhilfenahme dessen, dass man Pringles und auch Mr. Pringles angreift, beziehungsweise auch motivtechnisch ein Stück weit darstellt. Und was war jetzt dahinter die große Diskussion? Natürlich die Diskussion, dass man sich die Frage gestellt hat, macht jetzt Crunch Chips bzw. Lorenz gerade Werbung für Pringles? Oder ist dieser wirksame Challenger-Angriff dahinter eine gute Strategie, um diese neue Kategorie oder diese neue Marke entsprechend auch zu inszenieren und darzustellen? Und ich bin definitiv auf der Seite dessen, dass es eine gute Strategie ist. Warum? Erstens das klare Selbstverständnis von Lorenz und Crunch Chips, weil man sich eben als klare Challenger-Brand eben sieht. Man möchte ja und muss wieder in diese Kategorie reinwachsen, die eben ganz stark von Pringles natürlich dominiert wird. Und wie macht man das natürlich? Indem man sich eben wieder als Challenger-Brand versteht und gleichzeitig möglicherweise den Feind, der aber natürlich einen starken Marktanteil dort hat, angreift und sozusagen so als Trittbrettfahrer auftritt und so ein bisschen die Leute daran erinnert, hey, wenn du Pringles-Fan bist, dann gib uns doch mal grundsätzlich eine Chance. Und das andere Spannende ist, dass man auch eine gute mentale Availability hier aufbaut, indem man eben an den Kunden, also dem Kunden eben so eine Erinnerung gibt, wenn du das nächste Mal in deinem Supermarkt vor dem Regal stehst und vielleicht neben dem Pringles dastehst, dann wirst du vielleicht kurz überlegen, naja, greife ich jetzt eben zu Pringles oder greife ich vielleicht doch mal zu Crunch Chips Stackers, dass ich das mal ausprobiere. Das heißt also, diese Idee natürlich, die starke Marke und die starke Positionierung von Pringles anzugreifen und da mitzuziehen, sehe ich erstmal grundsätzlich als gute Strategie, um dieses Produkt einzuführen. Weil du brauchst natürlich jetzt einen großen Produkterfolg. Solche Produkte funktionieren eben nur, wenn sie am Anfang direkt irgendwie auf Zahl kommen, auf den Umschlag kommen und natürlich auch irgendeine Art von Fanbase, dann entsteht, dass die Leute sagen, hey, es schmeckt echt gut und ist sogar besser oder vielleicht günstiger oder was auch immer halt eben als Pringles. Das heißt, du brauchst einen guten Eröffnungserfolg. Und ein weiterer Punkt, der ganz interessant ist, ist natürlich auch, dass Crunch Chips hier ist ähnlich wie vorher auch beim Thema Mediamarkt, dass sie es auch kanaltechnisch unterschiedlich spielen, weil sie nutzen ja so ein bisschen dieses Seitensprungmotiv. Ne? Mr. Pringles geht fremd mit seiner eigenen sozusagen Hausmarke und dieses Seitensprungmotiv kann man jetzt gut oder schlecht finden, je nachdem, nutzen sie jetzt, indem sie sogar bei Tinder Werbung machen. Das heißt also, so ein bisschen dieses Seitensprung-Thema so ein bisschen dort auch inszenieren. Ist natürlich eine lustige und ganz gute Möglichkeit, wo einfach man zeigt, dass man kreativ ist und dass man auch genau verstanden hat, wie man diese Marke jetzt so ein bisschen auf eine entsprechende Schlagzahl bringt. Also ich finde es gut. Wie gesagt, so die Kritik dahinter ist natürlich immer so ein bisschen, ja, machst du nicht zu viel Werbung vielleicht auch für Pringles, dass die da auch ein bisschen davon abziehen werden? Ganz sicher auch, ne? Du wirst natürlich alle Fans auch daran erinnern, ja, Pringles ist immer noch ein cooler, ist der Marktführer, ist natürlich immer noch meine Lieblingsbrand etc. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass einige mal ins Probieren kommen und wie gesagt, dass diese Möglichkeit, diese Availability, die mentale Availability von Pringles ein Stück weit anzuzapfen, ist natürlich immer eine gute Strategie und wie ich gesagt habe, du brauchst jetzt am Anfang eine hohe Schlagzahl und eine hohe Möglichkeit direkt reinzustarten und das wird aus meiner Sicht gut funktionieren.
Die Fundstücke der Woche.
Und in den Fundstücken kommen wir zu Nummer 4 und 5 zu den Kampagnen. Und dann kommen wir erstmal zu Nummer 4 und da sind wir einmal mehr bei Six. Ich glaube, Six hatte ich jetzt, ich würde sagen, so die letzten 8 Wochen bestimmt 4-5 Mal dabei. Und warum ist das der Fall? Weil Six einmal mehr einen Nährboden versteht, für sich zu nutzen und daraus eine sehr schöne, spannende und auch ein bisschen schaurige Kampagne zu machen. Weil, worum geht's? Six hat natürlich jetzt gesehen, wir haben jetzt Halloween gerade, ist auch ein Nährboden, ist ein Thema, ein gesellschaftliches Thema, ein Trägerthema, kann man auch dazu sagen, etc. Also es ist auf jeden Fall gerade etwas, was du natürlich nutzen kannst, genauso wie Ostern und wie Sommeranfang und wie Herbst und wie Winter und wie Weihnachten. Ne? Ihr kennt das, diese ganzen Momente, Aktionen, diese Nährböden, die es halt über das Jahr gibt. Und Marketing bedeutet natürlich, wie gesagt, auch dort eben immer so ein bisschen diese Availability zu schaffen, dass man eben in jedem Moment auch ein Stück weit an Six denkt. Und dafür brauchst du ein Mediabudget, dafür brauchst du stetige Aktivierung, aber was eben sehr wirksam ist, ist, wenn du diese Nährböden eben immer wieder aktiv übers Jahr einfach nutzt, um da nicht einfach nur Marketing rauszuhauen, sondern natürlich auch immer so ein bisschen diese Aufmerksamkeit zu kreieren. Und das macht Six jetzt übrigens mit KI, aber auch auf eine sehr, sehr schaurige Art und Weise zu Halloween, und zwar, indem sie eine Rezension nehmen, die jemand im Internet veröffentlicht hat, zu einer anderen Marke, die nicht Six war. Das heißt also, es war jemand, der hat beim Wettbewerb sozusagen gemietet, hat dann eine Rezension geschrieben, die richtig schlimm war. Und genau diese Rezension ist dann sozusagen das, was die Person im Hintergrund, also der Erzähler, erzählt, wie er oder sie damals ein Auto gemietet hat. Warum? Weil ihr Auto war nämlich in der Werkstatt und dann hat sie dieses Auto mit nach Hause genommen. Und am nächsten Tag, als sie das Auto in der Garage stehend wieder fahren wollte, waren anscheinend Kakerlaken dabei. Und das ist natürlich schon eine Horrorstory. Aber jetzt ist das Interessante, was Six daraus gemacht hat. Six hat eben daraus eine KI-generierte Kampagne gemacht, wo es so richtig so ein Horrorfilm draus wird, wo man nicht jetzt kleine Kakerlaken sieht, die halt in diesem Auto zu sehen waren, sondern diese Kakerlaken wurden zu Monster-Kakerlaken, waren riesig groß und da mussten natürlich Mann und Frau gegen diese Kakerlaken kämpfen, wie man es halt in so einem typischen Horrorfilm mit entsprechend monströsen Tieren sozusagen auch sieht. Und das Schöne dahinter ist natürlich, dass, wie gesagt, Six jetzt KI eingesetzt hat und aus meiner Sicht auch sehr schön eingesetzt hat, weil sie nutzen KI jetzt erstens dafür, schnell etwas rauszubringen, weil ne, Halloween ist ein kurzer Nährboden, den musst du jetzt halt auch irgendwie bespielen und nutzen etc. Und dafür natürlich immer in die Vollen zu gehen und jetzt eine große Kampagne zu machen etc. ist dann auch zu kostspielig. KI dann dafür einzusetzen, schnell und effizient zu sein, ist natürlich eine gute Möglichkeit. Aber der Clou kommt jetzt. Das Interessante ist natürlich, dass KI dafür eingesetzt wird, Motive zu kreieren, die wahrscheinlich früher extrem teuer gewesen wären oder wo ich teilweise gar nicht weiß, wie man die überhaupt kreiert. So eine Monster-Kakerlake und so einen Horrorfilm sozusagen dann zu kreieren, das hätte natürlich vor ein paar Jahren unheimlich viel Geld geschluckt. Und dann zu sagen, plus es wäre motivtechnisch gar nicht möglich gewesen, so eine Monsterkakerlake auf eine günstige Art und Weise zu kreieren. Aber dann sozusagen KI dafür zu nutzen, das in der Kreation teilweise vorher nicht unbedingt möglich gewesen wäre mit einem entsprechenden effizienten Mitteleinsatz. Das ist eben genau der Einsatz und diese Situation, wo KI eben helfen kann. Also nochmal, wo du etwas normalerweise eben nicht unbedingt kreieren, darstellen kannst oder das halt sehr, sehr schwierig ist, dann KI zur Hilfe zu nehmen, ist natürlich perfekt. Und deswegen ein wunderbares Beispiel von Sixt, hier nochmal so ein Fundstück zu kreieren für uns, weil wie gesagt, Nährboden genutzt. Schönes Thema, dass man sozusagen den Wettbewerber jetzt hier angreift. Übrigens nebenbei mit einem schönen Motto, nämlich Renting with Competitors can be Horror. Und der dritte Punkt ist, dass man KI genau in dem richtigen Moment eingesetzt hat. Und jetzt kommen wir zu etwas weniger KI, nämlich bei Aldi Nord. Ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen KI mitgespielt hat in einigen Motiven, kann sein, weil es geht nämlich um Markus Rühl. Und Markus Rühl ist für einige bei Instagram bekannt, eben als Bodybuilder bzw. Ex-Bodybuilder, der natürlich nach wie vor davon zehrt und Videos macht und eben zeigt, ja, wie kannst du Übungen machen etc. und wie kannst du deinen Schweinehund dann auch natürlich überwinden und so weiter. Und jetzt geht Markus Rühl als Testimonial zu Aldi Nord und drückt dort mit all seiner Muskelkraft die Preise kaputt oder drückt die Preise natürlich. Und da werden dann aus 2,99 1,99, aus 1,99 wird er 0, also werden dann 99 Cent etc. Und das ist natürlich die große Idee jetzt von Aldi, einmal mehr in diesen Zweikampf mit Lidl einzusteigen und deutlich zu machen, ja, wir sind natürlich der beste Discounter, wir drücken die Preise immer wieder. Und das Schöne an dieser Werbung ist, dass sie auf der einen Seite natürlich schon mal unterhaltsam ist, weil Markus Rühl macht nicht nur, der drückt nicht nur die Preise, sondern das Ganze ist auch ganz lustig sozusagen. Da ist dann noch eine ältere Dame zu sehen, die er dann trägt währenddessen. Also er trägt die durch den Aldi durch und macht auch so ein paar Wortwitze, die ganz gut sind. Er mimt sozusagen auch seine Rolle, die er bei Instagram auch hat und auch so diese typische Bodybuilder-Rolle, ne, dass du, wie gesagt, deinen Schweinehund überwinden musst, dass du die Preise immer drücken kannst. Also er spricht sozusagen mit Aldi Nord da auch. Es ist auf der einen Seite, wie gesagt, sehr lustig gemacht. Das Zweite ist natürlich, dass sie sich wunderschön bei ihrem Markenkern bleiben, bei ihrer Marken-DNA bleiben. Und das ist natürlich das Discounter-Dasein von Aldi. Aber das Learning daraus ist ähnlich auch wie bei Sixt, dass Aldi so einen klaren Markenkern hat. Ist jetzt auch nicht so schwer bei Aldi. Ne? Ganz klarer Discounter hält es. Und dann sich immer wieder, man sich natürlich überlegen muss, wie kann ich denn dieses Discountertum eben auf unterschiedlichste Art und Weise für unterschiedlichste Zielgruppen einfach immer wieder kreieren, damit ich dieses große positive Vorurteil für die Konsumentinnen und Konsumenten, nämlich des Discountführers oder des Preisführers, wie kann ich das denn für mich wirklich auch bei dem hohen Wettbewerb gegenüber Lidl eben dann auch behalten, dass die Leute beim billigsten Preis halt immer an Aldi denken sozusagen oder mal grundsätzlich ein klares Motiv haben, warum sie zu Aldi gehen. Wie kann ich das immer wieder neu inszenieren? Naja, indem ich eben zum Beispiel unterschiedliche Reize bespiele und mal so ein Testimonial für eine kurze Zeit hole, der dann eben sehr, sehr passend, ja, wie gesagt, die Preise drückt. Und das ist einfach nochmal dieses Learning. Ich bleibe bei meiner Marke, ich revitalisiere sie aber immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise durch neue Kampagnen, durch neue Videos, durch neuen Einsatz von Testimonials. Und das kann im nächsten Monat schon wieder was anderes sein, aber genau das ist eben der Punkt. Aber man bleibt sich eben schön treu. Und das ist die ganz, ganz große Standard-Marketing-Klaviatur, die man drauf haben sollte, dass man nicht immer was komplett Neues macht, dass man nicht vor seiner Marke flüchtet, sondern dass man eben genau sich überlegt, wie kann ich eigentlich das, was ich ausdrücken will, eben auf unterschiedliche Art und Weise ausdrücken, damit es möglichst unterschiedliche Leute immer wieder auch erreicht und dadurch natürlich diese Masse, die man bei Aldi auch braucht, dann auch entsprechend entsteht und wächst. Ja, und dementsprechend glaube ich 5 coole, heiße Kampagnen von dieser Woche, die euch vielleicht inspiriert haben könnten, mit diesen Marken irgendwas zu tun. Keine Ahnung, macht was draus. In dem Sinne ein schönes Wochenende und natürlich einen schönen Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.